Ja, einen ganz herzlichen Dank an das Lobpreisteam, dass ihr uns schon mitgenommen habt in das, worum es jetzt gehen soll in der Predigt, nämlich um Anbetung. Lobpreis und Anbetung, was ist das überhaupt? Warum machen wir das? Warum ist das so wichtig für unsere Beziehung zu Gott? Ich freue mich, dass ich bei Ihnen eingeladen bin, bei euch. Ich habe im Eingang heute gehört, wenn man ein bisschen mehr miteinander zu tun hat, dann darf man hier du sagen, aber ich weiß ja nicht, wer Gast ist und wer öfter hier ist. Also ich werde jetzt mal in der Predigt du und ihr sagen und wenn ihr mich hinterher trefft und gerne sie sagen wollt, dann ist das auch in Ordnung. Vielleicht stelle ich mich am Anfang kurz vor. Mein Name ist Guido Baltes, ich komme aus Marburg, nicht so weit von hier, bin da seit jetzt, glaube ich, ungefähr 30 Jahren oder so. Mehr oder weniger bin zum Studium mal dorthin gegangen, habe dort Theologie studiert, bin evangelischer Pfarrer von Beruf, arbeite aber nicht in der evangelischen Kirche, sondern im Christustreff in Marburg. Das ist so eine Gemeinde, die irgendwo zwischen Landeskirche und Freikirche schwebt und wir haben Leute aus verschiedenen Kirchen und Gemeinden und feiern zusammen Gottesdienst und versuchen so auch ein bisschen die Einheit Gottes wiederzuspiegeln, die Einheit der Gemeinde Gottes wiederzuspiegeln. Im Studium habe ich meine Frau kennengelernt, die hat das Gleiche studiert, wir haben geheiratet, die heißt Steffi und wir wohnen jetzt zusammen in Marburg, sind immer noch dort im Christustreff unterwegs. Ich arbeite jetzt als Bibelschullehrer am MBS Bibelseminar. Das ist eine Ausbildungsstätte für Gemeindepädagogen. Also falls ihr Leute kennt, die noch eine Ausbildung suchen, wir machen eine dreifache Ausbildung dort. Man wird erstens theologisch gebildet und wird sozusagen anerkannter Gemeindepädagoge. Zweitens wird man pädagogisch gebildet und wird staatlich anerkannter Erzieher. Und drittens kriegt man noch eine erlebnispädagogische Ausbildung und wird anerkannter Erlebnispädagoge. Drei Ausbildungen in 4 Jahren, das ist ein gutes Paket. Falls ihr Leute kennt, die daran Interesse haben, herzliche Einladung. Ja, und wenn ich dann außerhalb meines Berufs noch Zeit habe, dann bin ich im Christustreff vor allen Dingen im Bereich Lobpreis und Anbetung unterwegs, mache das auch seit vielen Jahren und es ist ein Thema, was mir ans Herz gewachsen ist und worüber ich deswegen gerne rede. Und heute bin ich hier in eurer Gemeinde, um nicht nur heute Morgen über das Thema zu reden, sondern dann den ganzen Rest des Tages mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus dem Bereich Musik, Lobpreis, Anbetung, Gottesdienst. Und wir werden uns das Thema noch ein bisschen vertiefend anschauen, ein bisschen praktisch anschauen. Aber es ist natürlich kein Thema nur für die Spezialisten und Mitarbeiter. Deswegen ist es gut und wichtig, dass wir im Gemeindegottesdienst über das Thema reden, Lobpreis und Anbetung. Es ist ein Thema für die ganze Gemeinde. Manchmal sagen wir so im Spaß, wer macht denn am Sonntagmorgen die Anbetung? Ja, und die Antwort ist natürlich, wir alle. Ja. Bist du am Sonntagmorgen auch dran? Ja klar, ich sitze in Reihe 8 und mach mit. Ja. Also Anbetung und Lobpreis ist ein Thema für die ganze Gemeinde und in den meisten Gemeinden gibt es da so unterschiedliche Haltungen. Es gibt die Fans und es gibt die Skeptiker. Ja, es gibt die, die sich unheimlich schon freuen auf die Zeit von Lobpreis und Anbetung, die sagen, ich kann nie genug davon kriegen. Aber auch für die ist es gut, nochmal nachzudenken, warum eigentlich? Was suche ich eigentlich in der Anbetung Gottes? Was sind meine Motive? Was sind meine Haltungen? Was ist das, was mich begeistert? Wann gehe ich aus der Tür hinten raus und sage, das war heute eine gelungene Zeit der Anbetung Gottes? Eine gut gefüllte Zeit der Anbetung Gottes. Und bei den Skeptikern ist es so ein bisschen so, die sagen, ach, das ist nicht so mein Ding, das ist nur was für die, die viel singen gerne oder Musik mögen oder die ein bisschen emotional überdreht sind, aber ich bin so ein nüchterner Mensch. Lobpreis und Anbetung, das ist nichts für mich. Und auch die möchte ich gerne heute Morgen ansprechen und versuchen mitzunehmen und nochmal in die Bibel zu gucken und zu sagen, ist das wirklich so, dass das nur für die ist, die Experten sind oder die das so als Hobby haben, Anbetung. Vielleicht können wir anfangen mit einem verbreiteten Missverständnis über Anbetung, was mir immer wieder begegnet, wenn ich mit Leuten darüber rede. Ich bin auch manchmal eingeladen so in Pfarrerkonferenzen, wo dann so Leute aus der Kirche zusammen sind und dann soll ich darüber was sagen. Und aber auch wenn ich irgendwo auf einem Jugendabend bin oder wenn ich mit unseren Schülern rede, es begegnet einem immer wieder diese Gleichsetzung Anbetung ist doch, wenn man eine bestimmte Sorte von Liedern singt. Ja, oder eine bestimmte Art von Musik macht, so mit Band und Liedern von PowerPoint und so. Und das ist doch, was wir meinen, wenn wir über Anbetung reden. Eine bestimmte Weise, das Lied zu singen, eine bestimmte Sorte von Liedern, die man in bestimmten Liederbüchern findet. Und deswegen ist dann auch manchmal diese Haltung, naja, das ist nichts für mich, wenn ich nicht so musikalisch bin. Und andererseits ist es natürlich der Grund, warum viele auch Fans davon sind, weil Musik natürlich immer ein Medium ist, was viele auch begeistert. Es gibt jetzt diese neue Jugendstudie Generation Lobpreis. Da haben sich Leute auf den Weg gemacht und haben untersucht, wie ticken Jugendliche heute, haben viele Jugendliche unter 25 befragt auf großen Jugendtreffen. Und da war eine Frage, was ist für dich die wichtigste Quelle deines Glaubens? Und da ist auf der Skala also Lobpreis ganz weit oben gewesen bei vielen Jugendlichen. Wenn man das mal genau anschaut, es ist spannend zu gucken, was dahinter steckt. Dahinter steckt natürlich ganz viel, dass viele Jugendliche einfach gerne Musik hören. Ja, und viele meinen damit coole neue Musik. Ja. Andere meinen eine bestimmte Haltung des Herzens. Andere meinen eine bestimmte Art von Gottesdienst. Die packen das aber alle hinein in dieses Wort Lobpreis. Und deswegen ist es ein bisschen ein Missverständnis. Aber es hat auch einen wahren Kern. Es ist in der Tat so, dass wenn wir in die Bibel schauen und gucken, was ist Anbetung und Lobpreis, dann begegnet uns immer wieder Musik. Irgendwie hat das doch was mit Musik zu tun. Es wird in der Bibel immer wieder gesungen. Und das Volk Israel, das geht also los, vorne schon in der Bibel, beim Exodus, als das Volk Israel quasi entsteht, weil es von Gott aus Ägypten herausgerufen wird. Und dann feiern sie das Passafest, sie ziehen durch das Rote Meer und kommen am anderen Ende wieder raus. Das Erste, was sie machen, ist ein Lobpreislied singen. 2. Mose 15 kann man schon danach lesen. Und die Frauen haben getanzt und Tamburin gespielt dazu. Also Gesang und Musik, das war in der Geburtsstunde des Volkes Israels schon da. Und wenn wir dann durch die Bibel weitergehen, der größte König Israels, der König Davids. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht, wenn das jetzt hier klappt. Ich muss das noch anmachen, Moment. Ja, hier ist ein Bild von König David. Das hat man gefunden in einer Synagoge in Gaza, im Gazastreifen. Da gibt es jüdische Synagogen, die sind ausgegraben worden, kann man heute nicht mehr so gut besichtigen. Aber das ist natürlich ein großer Musiker gewesen und der ist Israels größter König gewesen. Wir haben 150 Lieder in der Bibel, die sind nicht alle von David, aber David gilt so als der Vater der Psalmenmusik in der Bibel. Und wenn wir dann weitergehen ins Neue Testament, dann finden wir Jesus und seine Jünger beim Singen. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt oder ihr das wisst, an welcher Stelle Jesus und seine Jünger singen, aber es lohnt sich mal nachzuschauen. Der Bericht vom letzten Abendmahl. Da feiern sie das Passafest zusammen und wie das üblich ist am Passafest, am Ende wird das große Hallel gesungen, das große Lob Gottes, die Psalmen 113 bis 118. Und tatsächlich steht da in Matthäus Kapitel 26, als sie den Lobpreis gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Also ein schönes Bild, Jesus singt mit seinen Jüngern, das sollten wir in unserem Kopf bewahren. Dann gehen wir weiter und kommen in die Paulusbriefe. Was macht der Paulus, wo er einen Gottesdienst beschreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 14? Was sagt er, wenn ihr zusammenkommt? Was passiert da? Ein jeder bringt ein Wort vom Herrn, ein Wort der Erkenntnis, ein Wort der Prophetie oder ein Lied und da singen sie schon wieder zusammen. Bis ins letzte Buch der Bibel, da wird gesungen, was das Zeug hält. Das ist fast wie ein Musical so. Da könnte man eigentlich mal so ein Musical draus machen in Hamburg oder Stuttgart oder Seligenstadt, vielleicht so einen großen, also als Zentrum der Musical-Welt, das Offenbarungsmusical. Ja? Und da gibt es immer wieder Lieder, da wird der Herr gelobt mit Musik. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht von ungefähr, dass Musik eine wichtige Rolle spielt, wenn wir Gott anbeten. Wenn wir zum Beispiel mal die Zahlen anschauen, im Tempel von Jerusalem gab es 4000 Musiker. Kann man nachlesen, 1. Chronik 23, Vers 5. 4000 Musiker, man hat sogar noch Spuren von ihnen gefunden in Jerusalem. Vielleicht sollte ich das mal noch sagen. Ich erzähle immer mal wieder von Israel und von Jerusalem, weil das halt in der Bibel vorkommt. Aber auch, weil meine Frau und ich da ein paar Jahre gelebt und gewohnt haben und dann wird das alles so lebendig, wenn man da mal so ist. Und unter anderem gibt es hier am Fuße des Tempelbergs eine alte Einkaufsstraße aus der Zeit Jesu, die man dort ausgegraben hat. Man sieht noch unten, wie das da die Straße eingedrückt ist. Das ist, weil der Tempel zerstört wurde, da sind die ganzen großen Steine von oben runtergekracht und haben unten die Straße zerschlagen. Und einer dieser großen Steine tatsächlich, der da unten liegt, da hat man eine Inschrift gefunden. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier sind so hebräische Buchstaben drauf. Und dann da steht, hier ist der Ort, wo sich die Trompetenbläser aufstellen sollen. Das war also oben auf der Zinne des Tempels, dann ist das runtergekracht. Ja? Und da war also sozusagen die Musikerabteilung da oben. Ja? Und wir lesen davon in der Bibel, 120 Priester mit Trompeten hatten die allein in der Bläsersektion. Ja? Also da weiß man, was noch, sonst noch alles für Instrumente dabei sind. 120 Bläser, das ist schon mal gut. Und die standen also da oben auf der Zinne des Tempels. Und dann haben wir natürlich Sänger. Die hat David ausgesucht, beziehungsweise dann einer seiner Lobpreisleiter, Asaf. Der hat 288 Sänger ausgewählt. Dann sagt die Bibel noch so schön dazu, allesamt Meister. 1. Chronik 25, Vers 7. Also die Meistersinger von Jerusalem. Großartige Sache. Also Musik spielt eine wichtige Rolle. Und jetzt können wir mal überlegen, warum ist das denn so? Warum können wir Gott nicht einfach so mit Worten loben? Können wir ja auch, aber Musik ist dann doch die Hauptart und Weise, wie wir das machen. Und ich möchte ein paar Gedanken dazu nennen. Der erste ist, glaube ich, Musik ist eine Sprache, die Menschen zusammenbringt. Das ist eine weltweite Sprache. Man kann Musik machen in riesigen Gruppen. Also wer schon mal auf einem großen Konzert war, oder hier ist ein großer Gottesdienst, wo man ja zusammen Gott loben kann. Ich war auch auf vielen großen Konferenzen, wo wir das in verschiedenen Sprachen gemacht haben. Wir kannten alle dieselben Lieder, aber jeder hat in seiner Sprache gesungen. Und es ist eine großartige Sache, weil man merkt, Musik verbindet Menschen miteinander. Es gibt auch viele Projekte, auch außerhalb der Gemeinden, wo man entdeckt, Musik kann Menschen zusammenbringen. Ich bin immer noch fasziniert von einem Eindruck, den ich in Jerusalem ganz am Anfang meiner Zeit dort erlebt habe, wo palästinensische und jüdische Teenager zusammen ein Musical aufgeführt haben. Das war auch ein Projekt von Jugend in einer Mission, wir haben vorhin davon gehört, King's Kids. Und die haben dort zusammen ein Musical einstudiert, wo es um den Frieden ging, den Gott schenkt. Und da in dieser Situation, wo damals Krieg herrschte, wo eine gute Freundin von uns bei einem Bombenattentat fast ums Leben gekommen wäre, sie hat das glücklicherweise überlebt. Und dann waren wir in dieser Kirche und haben diese Jugendlichen zusammen singen gesehen vom Frieden, den Jesus bringt. Und das hat mein Herz berührt. Ja, natürlich auch, weil es ihnen gelungen ist, in der Musik zusammenzufinden, eine gemeinsame Sprache zu finden. Ich habe ein paar Worte mitgebracht von einem berühmten Musiker, Yehudi Menuhin. Das ist einer der großen Musiker des letzten Jahrhunderts. Und er hat ein Projekt gefördert, unterstützt, ich glaube sogar gestartet, ich bin mir nicht ganz sicher, El Canto del Mundo, also der weltweite Gesang. Und er hat gesagt, wir müssen Menschen zusammenbringen, in großen Gruppen zusammen zu singen, weil Singen die Menschen zusammenbringt. Und ich lese mal ein paar Zeilen vor aus einem Text, den er geschrieben hat für dieses Projekt El Canto del Mundo. Er schreibt, das Singen ist die eigentliche Muttersprache aller Menschen. Denn sie ist die natürlichste und einfachste Weise, in der wir ungeteilt da sind und uns ganz mitteilen können. Mit all unseren Erfahrungen, Empfindungen und Hoffnungen. Das Singen ist zuerst der innere Tanz des Atems, der Seele. Aber es kann auch unsere Körper aus jeglicher Erstarrung ins Tanzen befreien und uns den Rhythmus des Lebens lehren. Das Singen entfaltet sich in dem Maße, wie es aus dem Lauschen, dem achtsamen Hören erwächst. Singend können wir uns darin verfeinern, unsere Mitmenschen und unsere Mitwelt zu erhören. Immer geht uns der Gesang eines Menschen unmittelbar an. Es wächst ein Verstehen, ein Teilhaben und ein Begreifen über alle Begriffe hinaus. Das ist meines Erachtens nur möglich, weil im Singen sich das menschliche Doppelwesen offenbart. Singen gehört fraglos zur Natur des Menschen, sodass es gleichsam keine menschliche Kultur gibt, in der nicht gesungen würde. In einer Zeit, in der die natürlichen und geistig-seelischen Vermögen der Menschen immer mehr zu verkümmern scheinen, sodass möglicherweise unsere Zukunft überhaupt bedroht ist, brauchen wir notwendig alle nur möglichen Quellen der Besinnung. die uns offen stehen. Singen birgt nun unvergleichlich das noch schlummernde Potenzial in sich, wirklich eine Universalsprache aller Menschen werden zu können. Ein großartiger Text und eine großartige Entdeckung, dass das, was wir als Christen schon seit Jahrhunderten machen, offensichtlich so wichtig ist für die Welt. Wenn man sich mal umguckt, wo heute noch gesungen wird, dann sind es die großen Konzerte und die Kirchen. Ja, und ich finde es auch spannend, es gibt ja im Fernsehen immer diese ganzen Castingshows für Musiker und zu entdecken, wie viele Leute dort aus Gemeinden kommen. Warum? Weil da gesungen wird und weil man dort in jungem Alter schon anfangen kann, Musik zu machen. Wo kann man das sonst? Ja? Großartige Sache. Also, ich glaube, dass Gott sich das deswegen was dabei gedacht hat, weil er gemerkt hat, Musik bringt uns zusammen. Musik ist eine Sprache, die Menschen verbindet. Zweiten Buch der Chronik, Kapitel 5, heißt es einmal, als sie Gottesdienst feiern, es war, als wäre es eine Stimme, die lobte und dankte dem Herrn. Und da waren ein paar tausend Leute zusammen. Es war, als wäre es eine Stimme. Das Zweite, und es hat damit zu tun, das haben wir gerade im Text auch gehört, Musik ist eine Sprache, die uns nicht nur im Kopf, sondern auch im Herz anrührt. Ich glaube, dass Musik uns hilft, ganzheitlich Gott zu loben, nicht nur mit unseren Gedanken und unseren Worten oder unseren Lippen, wie Jesus einmal sagt. Jesus sagt ja einmal, ihr lobt mich mit euren Lippen, aber euer Herz ist ferne von mir. Und ich glaube, Musik hilft uns, dass wir Lippen und Herz zusammenkriegen. Im Buch der Klagelieder heißt es einmal, lasst uns unser Herz mitsamt unseren Händen aufheben zu Gott. Ein altes Bild für das, was man heute die Psychosomatik nennt. Also, dass Seele und Körper zusammenhängen. Und Musik hilft uns, glaube ich, tiefere Schichten unserer Seele auszudrücken, als wir das nur mit Worten können. Wir kennen das Phänomen von den Liebesliedern. Ja? Warum schreibt man Liebeslieder und nicht einfach nur Liebesgedichte? Weil Musik sehr oft etwas ausdrückt, was wir mit Worten gar nicht sagen können. Da schwingen auch Emotionen mit. Man kann das auch untersuchen. Es gibt spannende Bücher über Musik und Psychologie, Musik und Nervenbahnen hier. Das ist mal so eine Darstellung, wo die Musik überall in unserem Hirn, was sie da anrührt. Was ich besonders spannend fand, mal in einem Artikel, da hat man untersucht, welche Areale des Gehirns angerührt werden von welcher Musik. Und das ist also spannend. Ja? Die roten Bereiche werden erreicht, wenn man Vivaldi hört. Die Grünen, wenn man Beatles hört und alle zusammen, wenn man Tango tanzt. Ja? Also großartige Sache. Ja? Also da sieht man, wie Musik sozusagen verschiedene Schichten unseres Wesens anspricht. Und man kann das sehr schön untersuchen, wie Musik beruhigen kann oder lebendig machen kann. Musik wird in der Therapie eingesetzt, um Schlaganfallpatienten zu behandeln oder auch Menschen, die ihr Gedächtnis verlieren. Wenn man mit ihnen Lieder singt oder ihnen Musik vorspielt, die sie kennen, dann erinnern sie sich plötzlich wieder. Also auch das ein wichtiger Aspekt, glaube ich. Musik erreicht den ganzen Menschen. Und das Dritte ist, glaube ich, dass Musik etwas widerspiegelt vom Wesen des Schöpfers. Gott ist ein musikalischer Gott. Das muss man einfach sagen, wenn man sich seine Schöpfung anschaut. Ja? Wenn man sich anschaut, zum Beispiel wäre das eine Nachtigall, ja? Und wenn man die mal singen hört, dann denkt man sich, wer hat sich das ausgedacht? Wer hat das komponiert? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wenn das so in Noten notiert wird. Unglaublich, ja? Und dann denkt man sich, also wenn es wirklich nur die Evolution wäre, dann wäre das viel einfacher gegangen. Dann hätte die Nachtigall so einen Ton gekriegt, Kammerton A, 440 Hertz, und die Amsel hätte 420 Hertz gekriegt. Und so, dann hätten die sich gefunden, wenn es nur darum geht. Ja? Nein, aber es geht um Schönheit. Es geht um Lieder, es geht um Musik, es geht um Klang. Und wenn man mal weiterguckt, es gibt in Madagaskar diese Affen, ja? Die Lemuren. Und die singen, und wenn man die singen hört, dann denkt man, da singt jemand eine Mozart-Arie. Erstaunlich. Ne? Und man denkt sich, wer hat die so gemacht? Wer hat sich das ausgedacht? Oder die Wale im Ozean. Ja? Jahrhundertelang wusste man nicht, dass Wale singen. Und dann hat man es irgendwann entdeckt. Und heute kann man das aufnehmen und sich anhören. Und man denkt sich, wie schön. Ja? Und das machen die seit Jahrhunderten da irgendwo unter dem Meer, wo es keiner gehört hat. Warum? Weil es schön ist, weil es etwas widerspiegelt vom Wesen des Schöpfers. Und das sehen wir auch schon in der Bibel, dass Gott musikalisch ist. Er hat Musik hineingegeben in die Welt. Es gibt einen schönen Text aus Hiob 38, wo das ist ja in Hiob streitet Gott Hiob ja mit Gott und sagt ihm, warum hast du alles so komisch gemacht und mein Leben ist schlecht und die Welt ist schlecht und so. Und dann antwortet Gott und sagt, guck dir doch mal die Welt an. Und dann sagt er unter anderem Folgendes, wo warst du denn, als ich die Erde gegründet habe? Sage mir es doch, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander sangen und alle Gottessöhne jauchzten? Ja, also da hat Gott schon Musik in die Welt hineingelegt, als die Sterne geschaffen wurden. In Zephania heißt es an einer Stelle, dass Gott über uns mit Freuden ein Lied singt. Zephania 3, Vers 17. Also, ich hoffe, ich habe etwas deutlich machen können, warum Musik so wichtig ist für unseren Lobpreis, für unsere Anbetung. Warum wir das wertschätzen können und auch nutzen sollten, das, was Gott uns da geschenkt hat. Aber, und jetzt kommt das große aber Musik ist nicht gleich Anbetung. Es ist nicht dasselbe. Es geht nicht nur darum, dass wir für Gott Lieder singen oder dass wir singen, weil Singen so schön ist. Es gibt ja auch noch viele andere Möglichkeiten, Anbetung auszudrücken, durch Worte, durch Tanz, durch Gebete, durch Stille, durch Körperhaltungen, also durch Gemälde und durch Raumgestaltung. Viele Weisen, wie wir Gott anbeten können. Musik ist sicher die wichtigste, aber das alles sind nur die äußeren Ausdrucksformen, wie wir unsere Anbetung ausdrücken. Aber wir müssen natürlich tiefer gucken und fragen, was ist denn das Wesen von Anbetung? Worum geht es denn im Herzen? Was wollen wir denn da ausdrücken? Und da möchte ich, damit man sich etwas besser merken kann, gar nicht so viele Bibeltexte zitieren, sondern euch einfach nur vier einfache Bilder mitgeben über das, was Anbetung ist. Vier einfache Bilder, die ich in der Bibel gefunden habe, die man sich vielleicht merken kann, die für mich auch wichtig sind, um zu sagen, was ist das, wenn wir über Anbetung reden? Das erste Bild stammt aus dem Neuen Testament, dem Evangelium des Johannes. Es ist die Stelle, wo Jesus am ausführlichsten über Anbetung redet. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, bei Jesus anzufangen. Ach, das auch. Aber das überschlagen wir jetzt. Die Geschichte beginnt hier in diesem Ort, das ist der Ort Nablus heute in den palästinensischen Gebieten, das ist ein arabisch geprägter Ort, sehr muslimisch geprägt, man sieht überall so die grünen Dächer da, das sind alles Moscheen und Minarette und so und es gibt eine große islamische Uni dort und dieser Ort Nablus, wenn man da mal reinfährt, dann hat man hier so einen schönen orientalischen Markt, also richtig schön zum Einkaufen. Man hört Klänge und Musik und man riecht die ganzen Gewürze und so. Also eine sehr wuselige und lebendige Stadt. Wenn man an den Stadtrand kommt, dann findet man eine alte Kirche. Die liegt so ein bisschen tiefer. Das ist ja immer so in Israel, je älter etwas ist, desto tiefer liegt es. Und das zeugt davon, dass dieser Ort natürlich auch eine christliche Geschichte hat, lange bevor er islamisch wurde. Heute gibt es nur noch eine sehr kleine christliche Gemeinde, die wird auch immer mal verfolgt und angefeindet dort, aber sie hat sich gehalten und sie haben diese Kirche dort. Wenn man in die Kirche reingeht, ist es so wie in vielen orthodoxen Kirchen, es gibt vorne so eine Ikonenwand und links und rechts vor der Wand führen Treppen in den Keller. Und wie in vielen alten Kirchen gibt es ein Untergeschoss, die sogenannte Krypta, verborgen unter dem Boden. Wenn man da reinsteigt, dann kommt man in eine kleine Kapelle, die aus den ersten Jahrhunderten nach Christus stammt. Und in dieser Kapelle ist ein Brunnen. Die Frau am Brunnen ist nicht immer da, das ist meine Frau. Aber dieser Brunnen ist immer da und man kann mit dem Eimer dort nochmal 10 Meter in die Tiefe gehen und dann findet man dort immer noch frisches Wasser. Es ist ein funktionierender Brunnen, man kann das trinken, das Wasser, es schmeckt wunderbar erfrischend und klar. Und tatsächlich ist es der einzige tiefe alte Brunnen, den es gibt in dieser Gegend. Und deswegen ist es wahrscheinlich so, das ist das, was die Tradition sagt, dass tatsächlich dieses der Brunnen ist, von dem wir schon im Neuen Testament lesen, wo Jesus die Frau am Brunnen traf. Und mit dieser Frau hat er dort über Anbetung geredet. Ein spannender Text, ich will ihn jetzt nicht ganz ausführlich hier lesen. Die meisten kennen auch die Geschichte. Jesus kommt mit seinen Jüngern nach Sichem und sie kommen dort an diesen Brunnen. Es ist Mittagszeit, es ist heiß und die Jünger sagen, wir haben Hunger, wir wollen erstmal was einkaufen gehen. Und dann sagt Jesus, ja, hier vorne ist das Aldi direkt um die Ecke, geht mal hin, geht ihr mal einkaufen. So, ne? Und Jesus bleibt dort und dann trifft er diese Frau und es entspinnt sich ein Gespräch. Und dieses Gespräch ist sehr interessant, weil es so ähnlich wie die Bilder, die wir gerade gesehen haben, so immer mehr von der Oberfläche in die Tiefe geht. Es fängt erstmal an über Durst und Hunger und ja, die Jünger kaufen gerade was ein. Hast du vielleicht was zu trinken, sagt Jesus zu der Frau. Ja, und dann reden sie erstmal über Durst und Trinken. So, das ist so die Alltagsebene, auf der wir ja sehr oft unser Leben verbringen. Man redet so miteinander über das Alltägliche. Was muss ich heute noch einkaufen? Was hast du gestern erlebt? Wie war es auf der Arbeit und so? Und dann plötzlich geht es aber eine Ebene tiefer. Die Frau sagt, wie ist das? Du bist ein Mann, ich bin eine Frau, du bist ein Jude, ich bin eine Samaritanerin. Wir haben doch eigentlich Probleme miteinander, wir können doch nicht so einfach miteinander reden. Und plötzlich merkt man, es geht auf die Beziehungsebene. Von dieser Alltagsebene auf die Ebene von Beziehungen. Was haben wir miteinander zu tun? Da gibt es Streit zwischen unseren Gruppen und ja. Und plötzlich merkt man, es wird persönlicher. Und dann geht es noch einen Schritt weiter und sie reden weiter in Johannes 4 und plötzlich kommen sie von der Beziehungsebene in die Ebene der tiefen geistlichen Fragen. Jesus antwortete ihr und sprach, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann würdest du ihn bitten, dass er dir lebendiges Wasser gibt. Und dann sagt die Frau, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Der Brunnen ist tief, woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat? Sie geht in die biblische Geschichte zurück. Die Samaritaner sind ja auch Israeliten. Die gehen ja, haben ja die gleiche Geschichte wie die Juden, kommen auch von Jakob her. Und dann sagt Jesus zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit ich nicht mehr herkommen muss. Und jetzt sind sie plötzlich ganz unten angekommen, an der Quelle. Von diesen Alltagsfragen, über die Beziehungsfragen, über die Fragen nach dem tiefen Sinn des Lebens, bei der Frage, wo ist denn die Quelle für den Durst meines Lebens? Ich glaube, damit sind wir ein bisschen auch bei dem Geheimnis von Anbetung. Dass wir einen Ort suchen, an dem wir wirklich in Berührung kommen mit dem, was unser Leben im Tiefsten erfüllen kann. Was unseren Durst im Tiefsten stillen kann. Dass wir den Weg suchen zur Quelle. Und dann reden sie noch ein bisschen persönlicher. Jesus sagt, hol doch mal deinen Mann. Und wir finden raus, dass die Frau in ihrem Leben Probleme hat. Es wird da viel reingelesen, was da gar nicht steht. Da steht nicht, dass sie irgendwas falsch gemacht hat oder dass sie irgendwie zu viele Männergeschichten hatte. Sie hat nur 5-mal einen Mann verloren. Ja, wodurch auch immer, das wissen wir nicht. Ob die gestorben sind, ob sie geschieden wurde von ihren Männern. Was immer die, es ist eine, offensichtlich eine tragische Geschichte, die diese Frau durstig und bedürftig hinterlassen hat. Aber Jesus muss das gar nicht ausführen, weil das weiß die Frau und er weiß das und das reicht auch. So persönlich wird es, wenn wir Jesus nahe kommen. Das ist eine Sache zwischen ihm und uns, das muss kein anderer wissen. Aber manchmal kommt uns das zu nahe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass die Begegnung mit Jesus vielleicht auch in so einer Anbetungszeit einem ein bisschen zu persönlich wird. Und dass man denkt, ah, diese Lieder, die kommen mir so nahe. Können wir nicht irgendwie andere Lieder singen, die irgendwie theologisch wichtiger sind und so, nicht so persönlich. Und manchmal ist das so, dass wir vor diesem Persönlichen auch ausweichen. Ich glaube, das passiert in dieser Geschichte. Die Frau macht nämlich jetzt Folgendes. Als sie merkt, dass Jesus ihr ganz nahe kommt, fängt sie an, über Anbetung zu philosophieren. Ja? Ich sehe, dass du von Gott bist, sagt sie. Du kannst jetzt mal sicher mir auch mal sagen, wie das mit der Anbetung so ist. Weil es gibt ja Unterschiede. Ihr Juden betet so an und wir beten anders an. Lass uns doch mal drüber reden, wie man das richtig macht. Ja? Und das gab tatsächlich damals einen Streit, die hatten unterschiedliche Orte, unterschiedliche Berge, auf denen sie anbeten. Und sagt sie, ja, das können wir jetzt mal diskutieren. Und ich finde das sehr spannend, weil das begegnet mir sehr oft unter Christen, wenn man über Anbetung redet. Dass man ganz plötzlich, ja, bei diesen Themen ist, über die man wunderbar streiten kann. Also gefällt mir dieses Lied oder mehr jenes Lied? Können wir nicht mehr von dieser Band singen oder von jener? Können wir nicht lieber die Orgel wieder einführen statt der Band? Können wir nicht ein bisschen länger machen oder ein bisschen kürzer, ein bisschen leiser oder lauter? Es gibt enorm viele Themen, über die man sich wunderbar streiten kann, wenn man über Anbetung redet. Aber ich glaube, dass das alles nur Scheingefechte sind, um uns abzulenken von dem, was Jesus eigentlich möchte, nämlich dir im Herzen begegnen. Und genau das macht er mit der Frau. Er sagt, ja, da kann man jetzt viel drüber reden, aber glaub mir, es kommt eine Zeit, da ist es völlig egal, ob du das auf diesem Berg machst oder auf jenem Berg, ob du das in C-Moll machst oder in G-Dur. Das ist irgendwann völlig egal, weil es darum geht, dass du im Geist und in der Wahrheit Gott anbetest. Gott ist Geist, sagt Jesus, und wer ihn in Wahrheit anbeten will, der muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Denn der Vater will solche Anbeter haben. Spannender Satz, denn der Vater will solche Anbeter haben. Hier steht nicht, denn der Vater will solche Anbetungen haben. Und ich glaube, das ist Absicht. Anbetung ist eine Tätigkeit. Das klingt so wie die Wartung des Autos. Oder so. Anbetung, das kann man machen. Aber Anbeter muss man sein oder Anbeterin. Und ich glaube, das ist hier der Punkt. Was sucht der Vater? Er sucht nicht das, was wir für ihn tun. Ob wir lauter singen oder leiser oder so, sondern wer wir sind. Sind wir Anbeter, Anbeterinnen in unserem Herzen. Da beginnt das. Und ich glaube, damit sind sie dann wirklich bei der Quelle angekommen. Und die Frau rennt los und sagt, ich habe den gefunden, den Messias und so. Sie hat gemerkt, hier ist jemand wirklich an den Punkt gekommen, wonach ich immer gesucht habe. Nämlich da, wo mein Herz an die Quelle kommt. Und das ist für mich ein wichtiges Bild für das, was wir machen in der Anbetung, dass wir bei Jesus an die Quelle dessen kommen, was unser Herz sucht und was unser Herz erfüllt. Einen Moment Zeit haben wir noch. Ich habe ja gesagt, ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Das war das längste, keine Sorge. Aber die anderen möchte ich noch gerne auch noch kurz vorstellen. Und zwar einmal ein Blick ins Alte Testament. Das ist ein Bild aus der Zeit des alten Israels, eigentlich sogar noch von den Kanaanäern, also bevor die Israeliten ins Land kamen. Man hat das gefunden, eine Zeichnung auf einem Krug, eine Prozession von Anbetern. Und jetzt kommen wir zu dem alttestamentlichen Text, der wichtigste ist, finde ich, über Anbetung im Alten Testament. Aber die meisten Leute überrascht das, dass der überhaupt von Anbetung handelt. Und zwar die 10 Gebote. Viele von uns können die 10 Gebote auswendig aufsagen, aber das erste ist schwierig. Ja? Wenn man überlegt, was ist das erste Gebot? Ja, so. Es geht los mit, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das heißt, das erste Gebot ist das Gebot der Anbetung. Das ist die wichtigste Frage im Leben. Wen betest du an? Und betest du den richtigen Gott an? Denn unser Herz sucht sich ja immer Quellen des Lebens, wo auch immer. Angebetet wird überall, man kann das in allen Kulturen finden. Die Israeliten, die kamen gerade aus Ägypten zurück, da wurde die Sonne angebetet. Die hatten gerade das erfunden, Aton, der Sonnengott, dass man gesagt hat, es gibt eine Quelle des Lebens, die beten wir jetzt alle an und danach streckt man sich aus und man sieht das schon so richtig da, der Lobpreis Gottesdienst, wie sie alle die Hände heben. Das gibt es, in jeder Kultur kann man das finden. Das hat sich auch bis heute nicht so wirklich geändert in der Autowerbung. Ja, ohne Sonne gäbe es kein Leben auf der Erde, beten Sie sie an. Ja, also anbeten tut man immer irgendetwas und wenn es die Angebetete ist, der man jetzt den nächsten Liebesbrief schreibt, irgendetwas, woran wir unser Herz hängen, wonach wir uns ausstrecken, wo wir suchen, das ist jetzt die Quelle unseres Lebens. Und jetzt sagt das erste Gebot, all das, wonach du dich da ausstreckst, all diese Götter, wo du denkst, die bringen meinem Leben Erfüllung, die führen dich in Wirklichkeit nur in die Sklaverei, weil du dich abhängig von ihnen machst. Egal, ob es das schöne neue Auto ist oder die Angebetete oder das neue Gemeindeprojekt oder was auch immer es ist, wo du denkst, daran hänge ich mein Herz, das ist mein Gott. Das erste Gebot sagt, lass das los und wende dich um zu dem lebendigen Gott. Anbetung ist immer eine Kehrtwende, ein Umdrehen. Ich habe das hier mal so rum gemacht, weil hier euer Kreuz steht. Ja, und weil das eigentlich die Bewegung ist in jeder Anbetungszeit, sich abzuwenden von dem, was uns gefangen hält in unserem Alltag, was unsere falschen Prioritäten sind, woran wir unser Herz hängen, und sich umzuwenden zu dem, was wirklich Anrecht hat auf Anbetung. Ein drittes Bild, nur kurz erwähnt, der Tempel in Jerusalem. Gott hat gesagt, ich möchte einen Ort haben in der Welt, wo mein Name angebetet wird. Ein Ort, wo man hingehen kann, wo man sieht das so richtig, dieser Tempel in Jerusalem, der ist ja so aufgebaut mit so vielen Vorhöfen und dann so Toren und Schwellen und man muss da richtig Mühe sich machen, um da hinzugehen, um darauf zu klettern. Man sagte in Jerusalem immer, oder in Israel, lass uns hinaufgehen zum Herrn, weil das wirklich eine Reise war, wo man die Berge erstmal erklimmen musste und in den Bergen dann nochmal die Stufen zum Altar, zum Tempel und dann nochmal durch den Vorhof, bis man endlich angekommen war. Und das hat Gott extra so gemacht, als einen Ort, wo man sagt, Anbetung heißt, ich muss mich aufmachen und einen Weg gehen in die Gegenwart Gottes. Und wenn wir den Bericht lesen vom ersten Gottesdienst im Tempel von Jerusalem, dann ist das sehr spannend, was da passiert. 5 Minuten habe ich noch. Geht das noch? Kann ich noch 5 Minuten reden? Sehr schön. Was da passiert? 2. Chronik 5 wird das beschrieben. In diesem Tempel, da waren eben diese 4000 Musiker und so. Und dann heißt es dort, alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt. Ganz egal, zu welcher Abteilung sie gehörten. Ich mache das mal mit diesem Bild, das Herz. Das haben wir eben schon drüber geredet. Da beginnt die Anbetung. Und hier wird es ausgedrückt mit dem Wort Heiligung. Ein Leben, was auf Gott ausgerichtet ist. Jeder hat sich persönlich geheiligt und vorbereitet. Das Leben auf Gott ausgerichtet. Und dann geht es weiter. Alle Leviten, die Sänger, nämlich Asaf, Heman und Jedutun, ihre Söhne und Brüder, waren angetan mit feiner Leinwand. Sie standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Das ist jetzt die Musik, habe ich eben auch schon ganz viel drüber gesagt und ich glaube, da gibt es ganz viel Beziehung zwischen unserem Herz und der Musik. Wir legen das, was in unserem Herzen ist, in unsere Lieder hinein. Gleichzeitig verändern die Lieder auch unser Herz. Und jetzt kommt noch etwas Spannendes. Da heißt es nämlich, als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Ich habe die Wolke mal da angezeichnet und ich nenne das immer so das Bermuda-Dreieck der Anbetung. Ja, das geht in alle Richtungen. Die Herrlichkeit Gottes erfüllt unser Herz und wir strecken uns aus nach der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes erfüllt unsere Musik und wir machen unsere Musik zur Ehre und Herrlichkeit Gottes. Sehr schön, dass wir dieses Bild hier am Anfang gesehen haben von der Herrlichkeit Gottes, die gegenwärtig ist. Das ist für mich ein Bild, was in jedem Gottesdienst passieren sollte. Dieses geheimnisvolle Zusammenspiel von unserem Herz, unserer Musik und der Herrlichkeit der Gegenwart Gottes, die man ja nicht machen kann. Die kann man nicht basteln, die kann man nicht planen, auf die kann man nur warten. Aber man kann sie erwarten. Und das ist für mich die wichtige Erwartung im Gottesdienst, dass wir uns ausstrecken nach der Herrlichkeit Gottes, dass seine Gegenwart unter uns wirksam wird. Und hier heißt es am Ende, das Haus wurde erfüllt mit einer Wolke, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit erfüllte das Haus Gottes. Manche Übersetzungen sagen, die Priester konnten ihr Programm nicht mehr fortsetzen. Die konnten nicht mehr auf ihren Füßen stehen, ist auch eine Übersetzung. Also das muss sehr massiv gewesen sein, dass man wirklich merkt, jetzt bekommt Gott Raum. Und wo Gott Raum bekommt, da müssen wir mit unseren Programmen und allem, was wir so vorbereiten, vielleicht mal zur Seite treten und Gott wirken lassen. Und ich glaube, das ist gut bei jeder Lobpreis- und Anbetungszeit. Ich schließe mit dem allerletzten Bild, ganz kurz, es ist dieses Bild ein bisschen verschwommen, Das Wort in der Bibel für Anbetung heißt eigentlich, ist eigentlich eine Geste, nämlich diese Geste, dass man sich vor dem König, hier ist es hier bei so einer Priesterweihe, ne, vor dem König im Thronsaal auf den Boden wirft mit dem Gesicht zur Erde und sein ganzes Leben vor jemand hinlegt. Lehishtachavot ist das im Hebräischen. Lehishtachavot, und mein Leben vor jemand hinlegen. Man findet das immer wieder in der Bibel, dass auch Menschen das machen, wenn sie zum König kommen. Schwiegersöhne, wenn sie zu ihrem Schwiegervater kommen. Jakob und Esau, Jakob macht das, als er zu Esau kommt. Man wirft sich vor jemanden nieder auf das Angesicht, um zu sagen, mein Leben gehört dir, ich will dir dienen, ich ehre dich, das alles. Aber es gibt noch einen kleinen geheimen Hintersehen auch in diesem Wort. Und die Übersetzer der Bibel im Neuen Testament, auch im Alten Testament, im Griechischen, haben eine Übersetzung gewählt, im Griechischen proskineo. Und das heißt, nach vorne kommen und küssen. Warum? Weil in allen Geschichten, wo wir von diesem Lehishtachavot lesen, es immer wieder passiert, dass man sich niederwirft vor dem König oder dem Schwiegervater oder dem Feind, wem auch immer. Und dann kommt der andere mir entgegen, nimmt mich in den Arm und küsst mich. Und das wird immer wieder beschrieben bei dieser Geste. Wenn man Lehishtachavot macht, dann ist die Antwort, dass mein Gegenüber auf mich zutritt, mich in den Arme schließt und mich küsst. Und deswegen heißt dieses Wort übersetzt eigentlich sowas wie nach vorne kommen und küssen. Und am schönsten ist es, glaube ich, in dieser Geschichte von Jesus ausgedrückt, wo genau das ist, was der Vater macht. Als der verlorene Sohn nach Hause kommt, da heißt es, er wirft sich vor dem Vater nieder und sagt, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Dann heißt es, der Vater rennt ihm entgegen, nimmt ihn in den Arm und küsst ihn. Und dann wird gefeiert und gesungen und dann ist die Musik laut zu hören. Aber der Kern ist das, der Kuss des Vaters. Und das ist, glaube ich, ein Bild, was ich gerne mitnehme, was für mich Anbetung bedeutet. Dass wir diesen Weg gehen. Alle vier Bilder vielleicht, wenn ihr euch erinnert, haben etwas damit zu tun, dass ich einen Weg gehe. Einen Weg von der Oberfläche in die Tiefe zur Quelle. Einen Weg von den falschen Göttern hin zum wahren Gott. Ein Weg von der Erde zum Himmel, zur Herrlichkeit Gottes. Oder hier der Weg, in dem ich mein Leben niederwerfe vor Gott und merke, dass er mich hochhebt und mich küsst. Und das sind meine Bilder, die ich euch einlade, mitzunehmen, wenn ihr das nächste Mal zusammenkommt. Ich freue mich, mit den Musikern und mit dem Team heute Nachmittag noch weiter darüber zu reden. Danke für eure Geduld. Ich weiß, ich habe länger geredet als gewöhnlich, aber wir haben ja auch einen ganzen Tag jetzt zusammen. Da habe ich gedacht, nutzen wir den Morgen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch Gottes Segen, auch als eine anbetende Gemeinde, weil ich glaube, dass dieser Ort der Anbetung auch für ganz viele Menschen wichtig ist, die Jesus noch nicht kennen. Die sehnen sich danach, so einen Ort zu finden. Und ihr könnt so ein Ort sein. Amen.